Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Der Bundesrat will eine verschärfte Haftpflicht für alle Hundehalter und mit einem Versicherungsobligatorium eine gesamtschweizerische Lösung. Umweltminister Leuenberger fordert an der Klimakonferenz auf Bali konkrete CO2-Reduktionsziele. Die Konferenz wird wohl unverbindlicher enden. Die Bundesratswahl wirkt weiter nach. Irgendwie muss die SVP ihre Fraktion zusammenhalten und irgendwie müssen die Freisinnigen ihr Profil klären. Christoph Blocher, abgehender Bundesrat und aufkommender Oppositionsführer, ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Kinzi.
Der Bundesrat will die Haftpflicht für alle Hundehalter verschärfen und ein Versicherungsobligatorium einführen. Damit soll sichergestellt werden, dass Opfer von Hundebissen auch tatsächlich entschädigt werden, unabhängig von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Hundehalters, wie Bundesrat Blocher begründet.
Wenn du einen Hund hast und er macht einen Schaden, dann musst du bezahlen, weil es ist ja dein Hund und du musst die Verantwortung übernehmen. Und jetzt haben die Leute Angst, dass einer einen Hund hat und kein Geld und er macht einen Schaden und er kann nicht bezahlen, dann zahlt niemand, weil er es nicht vermag. Darum eine Versicherung, die er haben muss.
Der Vorschlag, die Haftung nur für gefährliche Hunde zu verschärfen, war in der Vernehmlassung wegen Definitionsproblemen verworfen worden. In einigen Kantonen gibt es bereits ein Versicherungsobligatorium für Hundehalter. Jetzt soll eine gesamtschweizerische Lösung eben Rechtssicherheit schaffen. Die kantonalen Einbürgerungsbehörden sollen ab Mitte Februar des nächsten Jahres alle Einträge ins Strafregister direkt abfragen können. Laut dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement können gegenwärtig derartige Anfragen nur schriftlich durchgeführt werden. Auf Daten von laufenden Strafverfahren haben die kantonalen Einbürgerungsbehörden keinen Zugriff. Laut dem Departement sollen mit der Neuerung ungerechtfertigte Einbürgerungen vermieden werden. Elektronische Fußfesseln statt einer Gefängnisstrafe, diesen Versuch können 7 Kantone weiterführen. Damit sollen Erkenntnisse gesammelt werden, wie sich diese alternative Form des Strafvollzugs auswirkt. Das hat der Bundesrat entschieden. Seit Anfang 2007 werden in der Schweiz anstelle von kurzen Freiheitsstrafen vermehrt Geldstrafen und gemeinnützige Arbeit als Strafmaßnahme verhängt. Und bei längeren Freiheitsstrafen werden Fußfesseln weniger eingesetzt. Bundesrat Moritz Leuenberger hat sich an der Weltklimakonferenz auf Bali für eine CO2-Abgabe ausgesprochen, die weltweit erhoben werden müsse. Nicht nur die Industriestaaten, auch die übrigen Länder müssten diese Abgabe einführen, wenn das Ziel einer Halbierung des CO2-Ausstoßes bis 2050 erreicht werden solle. Falls auch andere Industrieländer mitmachen sollten, werde sich die Schweiz verpflichten, ihren CO2-Ausstoß um mindestens 20 oder sogar 30% zu reduzieren. An der Konferenz von Bali wird ein Vorschlag diskutiert, jährlich 50 Milliarden Dollar für Klimaprojekte in einen Fonds einzubringen. Kuoni und sein Chef wurden sich nicht einig in Führungsfragen und darüber, wie sich das Unternehmen verändern soll. Darum wird Kuoni-Chef Armin Meyer Ende Jahr das Unternehmen verlassen. Der Entschluss sei in gegenseitigem Einvernehmen gefällt worden, schreibt Kuoni. Der 49-jährige Meyer hatte vor knapp 3 Jahren den Chefposten von Kuoni übernommen. Der Verwaltungsrat will nun nach einer externen Nachfolge suchen. Der britische Hedgefonds Laxey bekommt weiterhin keinen Zugang zum Stimmrechtsregister beim Baukonzern Implenia. Die außerordentliche Generalversammlung hat die Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung für ausländische Aktionäre deutlich abgelehnt und damit dem Verwaltungsrat im Abwehrkampf gegen Laxey den Rücken gestärkt. Die Laxey-Gruppe ist im Besitz von etwa 34% der Implenia-Aktien, verfügt aber nur über Stimmrechte von knapp 5%. Mit dem Entscheid von heute ist Laxey mit seinem Vorhaben weiterhin blockiert, Implenia zu übernehmen. Die Stadt Genf bewirbt sich für die Olympischen Winterspiele 2018. Die Initianten fordern nun die Bevölkerung auf, das Projekt zu unterstützen, damit im Jahr 2009 die Genfer Bewerbung offiziell bei Swiss Olympic eingereicht werden kann. Der Entscheid, wer die Winterspiele 2018 erhält, fällt dann im Jahr 2011. Swiss Olympic hingegen hatte bereits Ende November mitgeteilt, dass das Sportparlament entschieden habe, auf eine Kandidatur der Schweiz für die Winterspiele 2018 zu verzichten. Der Deutsche Bundestag hat sich in der heiß umstrittenen Frage der Mindestlöhne bei der Post ausgesprochen. Mit Unterstützung der Linken und der Grünen wurden Mindestlöhne für Briefzusteller und Briefsortierer eingeführt. Diese gelten sowohl für die Postbediensteten wie auch für Personen, die bei privaten Unternehmen der Postbranche arbeiten. Das Gesetz war insbesondere in der CDU von Bundeskanzlerin Merkel heiß umstritten. Von den Freien Demokraten FDP wird es vehement abgelehnt. Ein Gericht auf den Malediven hat drei Männer im Zusammenhang mit einem Bombenanschlag zu Gefängnisstrafen von jeweils 15 Jahren verurteilt. Das Gericht kam zum Schluss, die drei Verurteilten hätten im September dieses Jahres in einem Park in der Hauptstadt Male eine Bombe gezündet. Dabei waren 12 Touristen verletzt worden. Die Männer hätten, gemäß eigenen Aussagen, der Tourismusindustrie schaden wollen, die für das Land wichtig ist. Letzten Monat hatte die maledivische Polizei einen weiteren Plan für einen Bombenanschlag in Male aufgedeckt. Die Täter werden radikal-muslimischen Organisationen zugeordnet.
Die spektakuläre Auswechslung im Bundesrat wirkt vielfältig nach. Die Freisinnigen sehen sich ans Problem erinnert, ihr Profil als Wirtschaftspartei zu schärfen. Die SVP-Fraktion muss einen Weg finden, die drohende Spaltung zu verhindern. Wir berichten in den nächsten Minuten und im Tagesgespräch reden wir ausführlich mit noch Bundesrat Christoph Blocher. Und weiter. Die Klimakonferenz auf Bali wird keine verbindlichen Ziele und Termine vereinbaren. Man muss sich mit kleinen Schritten begnügen. Die Diskussion um neue Atomkraftwerke in der Schweiz wird konkreter. Jetzt kommen Standorte ins Spiel. Und die geheimsten Notizen werden in Zürich öffentlich ausgebreitet. Das Museum Strauhof stellt Tagebücher aus. Die SVP steht vor der Zerreißprobe. Nach dem Ausschluss ihrer Bundesräte Samuel Schmid und Evelyn Wittmer-Schlumpf aus der SVP-Fraktion kündigten verschiedene Parteimitglieder die Gründung einer neuen, eigenen Fraktion an. Hinter den Kulissen probiert man, die Wogen zu glätten. Denn viele haben zu viel zu verlieren. Pascal Krauthammer.
Betroffenheit herrschte gestern bei vielen SVP-Vertretern im Parlament über die Art und Weise, wie die Parteispitze mit Bundesrat Schmid und der neu gewählten Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf umgegangen ist. Der Berner Nationalrat Hans Grunder beispielsweise sagte:
Für mich persönlich ist ganz klar, dass wir zu Samuel Schmid stehen. Und das heisst im Klartext wahrscheinlich, dass wir jetzt nach einer Auslegeordnung wahrscheinlich eine neue Fraktion bilden werden.
Ganz so einfach, eine eigene Fraktion zu bilden, ist es aber nicht, denn grundsätzlich müssen Mitglieder einer Partei alle in der gleichen Fraktion sein, erklärt Marc Stucki, Informationschef der Parlamentsdienste.
Das heißt, dass es nicht möglich ist, dass aus einer bestehenden Fraktion einfach ein Teil beschließt, wir machen jetzt eine eigene Fraktion, aber gleichzeitig in ihrer angestammten Partei bleiben. Das ist nicht möglich.
SVP-Vertreter, die sich als Fraktion hinter Schmid und Wittmer-Schlumpf formieren wollten, müssen sich also erst einmal aus der SVP verabschieden.
Möglich wären selbstverständlich Einzelaustritte, da gibt es auch in der Geschichte ja verschiedenste Beispiele. Es reicht aber eben nicht der Austritt aus der Fraktion, sondern es müsste der Austritt aus einer Partei sein. Parteilose dann beispielsweise, die können dann relativ problemlos, wenn sie auf derselben Linie politisieren, gemeinsam eine Fraktion bilden.
Parteilose können zwar eine Fraktion bilden, laufen dann aber Gefahr, bei den nächsten Wahlen ohne Unterstützung einer schlagkräftigen Partei abgewählt zu werden. Die Idee einer neuen Fraktion sei zurzeit ad acta gelegt, sagt denn auch einen Tag nach seinem Votum zugunsten solch einer neuen Fraktion Nationalrat Hans Grunder.
Es ist so, dass viele heute sagen, sie wollen jetzt zuerst wissen, was diese Opposition bedeutet. Da sind ja sehr wirre Vorstellungen und von dort her will man das jetzt abwarten und auch mal eine Auslegeordnung machen in der Fraktion. Die Fraktionsleitung hat natürlich jetzt ja auch signalisiert, dass sie gesprächsbereit ist und das Ganze jetzt präzisieren wolle.
Doch auch wenn es nicht zu einer neuen Fraktionsbildung kommen sollte, SVP-Vertreter fassen jetzt die Bildung einer informellen Gruppe ins Auge, die mit den ausgestoßenen Bundesräten Schmid und Widmer-Schlumpf zusammenarbeitet. Dazu sagt der Schaffhauser SVP-Ständerat Hannes Germann:
Das soll auch nicht im Verdeckten stattfinden, sondern das soll eben ein Modus vivendi sein, eine Gesprächskultur, wie wir sie, glaube ich, auch unseren Leuten, unserer Basis schuldig sind. Die erwarten nämlich, dass wir Lösungen suchen, dass wir Vorschläge einbringen und diese mit aller Kraft umzusetzen versuchen.
Solch einer informellen Gruppe könnte sich auch Ursula Haller anschließen. Die Thuner SVP-Nationalrätin glaubt, dass diese Idee durchaus realistisch ist.
Wenn wir da zeigen, dass da wirklich verschiedene kompetente Persönlichkeiten dies fordern und dies auch wollen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da auch der Fraktionsvorstand dazu Hand bieten wird, dass sie uns sagen, lieber so etwas machen, als jetzt einfach in eine Lethargie zu verfallen.
Das Innenleben der SVP-Fraktion, das war ein Bericht von Pascal Krauthammer. Über die SVP wurde in den letzten Tagen viel geschrieben, gesprochen, auffällig ruhig war es hingegen um die FDP. Dabei stehen auch die Freisinnigen vor einer schwierigen Situation. Sie haben Christoph Blocher mehrheitlich gewählt und stehen damit zusammen mit der SVP auf der Verliererseite. Wie weiter, FDP? Katrin Hug hat sich im Bundeshaus umgehört.
FDP-Fraktionschef Felix Gutzwiller ist zufrieden. Die beiden freisinnigen Bundesräte seien wiedergewählt, die Regierung nach wie vor mehrheitlich bürgerlich. Das eröffne Chancen für die FDP.
Wir sehen es als unsere Rolle an, nun die konstruktive Kraft zu sein, die konsequent und klar bürgerlich dafür sorgt, dass im Bundesrat diese Mehrheit sich auch im politischen konkreten Kurs durchsetzt.
Die FDP werde den bürgerlichen Kurs bestimmen, denn die CVP müsse zuerst noch zeigen, wo sie stehe, weil sie sich bei der Bundesratswahl mit der Linken verbündet habe. Und die andere bürgerliche Kraft, die SVP, habe sich in die Opposition begeben. FDP-Vizepräsident Rudi Noser geht sogar noch einen Schritt weiter. Die FDP sei jetzt die einzige verlässliche Wirtschaftspartei, ganz im Gegenteil zur SVP.
Die SVP hat sich von der Regierungspolitik verabschiedet und ist damit auch kein Partner mehr der Wirtschaft.
Das werde sich schon bald zeigen bei einem der wichtigsten Themen der nächsten Jahre, nämlich der Erweiterung der Personenfreizügigkeit. Hier sieht auch Politologe Andreas Ladner eine Chance für die FDP, sich klar von der SVP abzugrenzen.
Sie kann sich vor allem in der Integrationspolitik abgrenzen. Sie kann sich hier für den bilateralen Weg stark machen, der ja nicht umstritten ist, und hat hier sicher bessere Karten als die SVP, die versuchen wird, verstärkt diesen Weg zu blockieren.
Doch das sei nicht das einzige Thema, mit dem sich die FDP als Wirtschaftspartei profilieren könne.
Man kann sagen, unser Hauptanliegen ist es eben, dass die Märkte frei sind, dass Freizügigkeit besteht, dass dereguliert wird und so der Wirtschaftswachstum nicht gebremst wird.
Ein pointierter wirtschaftsliberaler Kurs rechts der Mitte. Denn die Mitte, welche die FDP mit ihrem urbanen Wahlprogramm ansprechen wollte, sei nun von der CVP schon stark besetzt, findet Ladner.
Und zudem haben sie sich mit den Grünliberalen eine Partnerin geholt, die sich ebenfalls in dieser Gegend bewegt und dort wahrscheinlich auch in Zukunft noch zusätzliche Stimmen gewinnen kann.
Zudem solle sich die FDP weiter als gesellschaftlich offene Partei in Position bringen, zum Beispiel ein Gegenkonzept entwerfen zum angekündigten Angriff der SVP auf die sogenannte Kuschelpädagogik. Für solche eigenen Lösungen und ihren pointierten Wirtschaftskurs müsse die FDP wieder lauter werden. Sonst gehe sie im Oppositionsgetöse der SVP unter, so Andreas Ladner.
Die SVP wird versuchen, die politische Diskussion massiv zu beeinflussen. Sie wird überall präsent sein und sie wird sich vor allem gegen die Politik der Linken und natürlich auch gegen die CVP wenden. Über diese Gruppierungen wird man sprechen. Und die Gefahr besteht, dass die FDP dann abseits steht, man gar nicht mehr wahrnimmt, was sie überhaupt macht.
Das Innenleben der FDP, das war ein Bericht von Katrin Hug. Es war durchaus eine Ehre für den Schweizer Umweltminister Moritz Leuenberger, dass er heute den letzten Tag der UNO-Klimakonferenz auf Bali eröffnen konnte. In seiner Rede machte Leuenberger noch einmal Werbung für seine Idee für eine globale CO2-Abgabe. Doch für solche Ideen scheint die Weltgemeinschaft noch nicht bereit. Denn die Situation in Bali ist verzwickt. Die USA blockieren. Auslandredaktor Massimo Agostinis berichtet.
In den vergangenen 12 Stunden scheinen die USA, welche bis anhin sehr zurückhaltend operiert hatten, zu ihrem alten, destruktiven Weg zurückgefunden zu haben. Sie weigern sich standhaft, ganz grob abgefasste und nicht bindende Emissionsziele im neuen Rahmenabkommen zuzulassen und haben gar begonnen, fast abgeschlossene Traktanten neu aufzurollen, um diese zu sabotieren oder zumindest zu verwässern. Trotzdem zeigte sich der Schweizer Umweltminister Moritz Leuenberger an einer Medienkonferenz verhalten optimistisch.
Es scheint eine sogenannte Roadmap beschlossen zu werden, also das konkrete weitere Vorgehen, das war das primäre Ziel und wir sind erleichtert, dass das erreicht wird.
Unbestritten ist tatsächlich, dass sich alle Staaten darauf geeinigt haben, im Jahr 2009 an der nächsten Klimakonferenz in Kopenhagen bindende Emissionsziele festzulegen. Schon das gilt als Erfolg. Die Idee des Treffens in Bali ist indes, den Weg bis Kopenhagen mit unverbindlich abgefassten Emissionszielen in etwa vorzugeben. Die EU und viele Schwellen- und Entwicklungsländer möchten, dass sich auch die USA hinter diese Vorgaben stellen können, bislang allerdings vergebens. Moritz Leuenberger appellierte an der Medienkonferenz, nicht aufzugeben. Die USA hätten ihre im Vorfeld ausgestreckte Hand noch nicht völlig zurückgezogen.
Es ist schön, wenn man jemanden bei der Hand nehmen will, solange er sich dazu anbietet. Ob ganz am Schluss, also wenn die Hand dann nicht gereicht wird, wenn die USA nicht mitmachen, das ist ganz klar, dass die Staatengemeinschaft, die übrige, ihren Weg gehen wird und gehen werden muss.
Wie das allerdings aussehen könnte, ein Abkommen ohne die USA ist sehr offen. Denn macht Washington nicht mit, dürften auch Schwellenländer wie Indien und China keine, auch noch so unverbindlichen Emissionsziele im Rahmenabkommen akzeptieren.
Ein Kräftemessen zwischen den USA und den EU-Ländern also. Massimo Agostinis verfolgt die Klimakonferenz direkt auf Bali. Frage an ihn, wird sich die USA trotzdem noch auf den europäischen Kurs bringen lassen?
Nein, daran ist wohl nicht zu glauben und nicht zu denken. Die USA, sie weigern sich absolut auch irgendwelche, und wenn sie noch so grob formulierten Emissionsziele, sie weigern sich absolut, dass diese in diesem Rahmenabkommen drin sein werden.
Heißt das denn, dass man sich auf Bali nur irgendwie auf den guten Willen aller einigen wird, statt auf konkrete Ziele und Termine?
Nein, so kann man das auch nicht sagen. Es gibt ein paar Punkte, da wurden Fortschritte erreicht. Zum Beispiel ganz klar alle, selbst die USA, haben sich bereit erklärt, im Jahre 2009 bei der nächsten Klimakonferenz in Kopenhagen, dass man dann verbindliche Ziele festschreiben soll. Hier in Bali ging es ja quasi darum, die Richtung in etwa vorzugeben, also ganz globale Ziele festzuschreiben, damit es schneller vorwärts geht, damit die Konferenz von Kopenhagen nicht massiv überbefrachtet ist. Das ist sicher mal ein Fortschritt, dass man gesagt hat, Kopenhagen, dort wollen wir verbindliche Ziele haben. Ein weiterer Punkt, wo es vorwärts gegangen ist, das ist der Schutz der Tropenwälder. Das war bis vor kurzer Zeit undenkbar. Jetzt hat man sich doch auf einen Mechanismus geeinigt, der vorsieht, dass Länder, welche ihren Tropenwald wirklich schützen, dass die dafür im Rahmen des Emissionshandels belohnt werden können. Und dritter Punkt, der auch nicht ganz zu vernachlässigen ist, ist der sogenannte Anpassungsfonds. Da gibt es einen Mechanismus, wie der Norden, der reiche Norden, in diesen Fonds einzahlt, damit Maßnahmen finanziert werden können, um die armen Länder, welche hauptsächlich vom Klimawandel betroffen sein werden, wie man dort Maßnahmen finanzieren könnte.
Trotzdem ist das nicht alles ein bisschen langsam verglichen mit dem Tempo, in dem sich inzwischen das Klima verändert.
Doch, das ist es absolut. Man erinnert sich, die erste Konferenz war in Rio 1992. Man hat seither 15 Jahre verloren. Man wird vermutlich die in diesem Jahr nochmals teilweise ein Jahr verlieren bis Kopenhagen. Ganz klar, es geht zu langsam. Diese erneute Verzögerung ist bedenklich, vor allem auch, weil der IPCC, der Klimarat, mit den vielen Hunderten von Nobelpreisträgern, Klimaforschern, ja gerade vor ein paar Tagen festgestellt hat, dass sich seit Anfang dieses Jahres die Temperatur auf der Welt so stark erhöht hat wie noch nie in den vergangenen 1300 Jahren.
Massimo Agostinis zu den schwierigen Verhandlungen an der UNO-Klimakonferenz in Bali. Die Auseinandersetzung um neue Atomkraftwerke in der Schweiz erfasst nun auch die Energieunternehmen selber. In der Standortfrage könnte es nämlich zu einem Konflikt kommen. Zwischen den großen Stromkonzernen Axpo und BKW einerseits und Attel andererseits. Gestern hatten Axpo und BKW gemeinsam bekannt gegeben, dass sie in Mühleberg und Betznau zwei neue AKWs bauen wollen. Die Attel hingegen will für einen Neubau am Standort Gösgen festhalten. Marcel Jecke.
Nun wird's konkreter, wie es mit der Kernkraft in der Schweiz weitergehen soll. Und gleichzeitig kündet sich ein Powerplay der Powerhäuser an. Eben erst sagte Giovanni Leonardi, Chef des Energieversorgers Attel, in der Handelszeitung, die drei Großen der Schweizer Energiebranche würden sich gemeinsam um eine Rahmenbewilligung beim Bund bemühen. Kurz darauf gehen Axpo und BKW ohne Attel an die Öffentlichkeit. Das kam völlig unerwartet, sagt Attel-Kommunikationsleiter Martin Bahnmüller.
Wir waren schon ein bisschen überrascht. Für uns waren die entsprechenden Gespräche noch nicht reif. Wir denken, die müssen weiter konkretisiert werden.
Man sei weiter gesprächsbereit und interessiert, sagen auch Axpo und BKW. Bloß über die künftigen Standorte werde nicht mehr diskutiert, sagt Heinz Karrer, Geschäftsführer der Axpo.
Bei den Standorten ist es natürlich so, dass es ja eigentlich um die älteren Kernkraftwerke geht, also um Mühleberg und Betznau 1 und Betznau 2. Und wir gehen einfach davon aus, auch dass wenn es um eine Diskussion in der Bevölkerung geht, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich größer ist, dass an bestehenden Standorten von älteren Kernkraftwerken ein Ersatz gebaut werden kann und nicht an einem Standort, wo ein relativ neues Kraftwerk noch in Betrieb ist.
Wie etwa beim Attel-Standort in Gösgen. Dass man alte und im Falle des Atomkraftwerkes Mühleberg auch ein sicherheitsmäßig stark nachgebessertes Werk ersetzen will, könnte sogar einen gewissen Beruhigungseffekt auslösen. Fachleute fragen sich allerdings, ob Mühleberg als Standort geeignet ist für ein neues, 4- bis 5-mal so leistungsfähiges Werk. Nicht zuletzt darum, weil ein solches, strategisch wichtiges AKW möglicherweise mit einer zusätzlichen Starkstromleitung erschlossen werden müsste, um die Anbindung ans Schweizer Stromnetz besser zu garantieren. Die beiden nun angekündigten Werke sollen Betznau 1 und 2 ersetzen, Mühleberg sowie verschiedene Stromlieferverträge mit Frankreich, die ab 2020 sukzessive auslaufen. Auch die Attel hat solche Lieferverträge, darum wäre es wohl etwas unhöflich, wenn sie nicht mit an Bord wäre. Die Attel pocht aber auf den Standort Gösgen. Dieser sei im bereits bestehenden Starkstromnetz optimal eingebunden. Kommunikationsleiter Martin Bahnmüller.
Was sicher ist, wir wollen sicherstellen, dass alle bestehenden Standorte für neue Kernkraftwerke evaluiert werden. Denn letztlich sollen neue Kernkraftwerke an die am besten dafür geeigneten Standorte gebaut werden.
Es ist absehbar, die Attel wird für den Standort Gösgen lobbyieren. Letztlich geht es auch um das große Geld. Wer neue Kernkraftwerke bauen kann, bleibt auf Jahrzehnte hinaus im Geschäft. Vielleicht sagt die Schweizer Bevölkerung ja zum Ersatz der beiden ältesten auslaufenden Anlagen. Dass sie dann aber keine weiteren AKWs mehr bewilligt, kann auch Axpo-Chef Heinz Karrer nicht ausschließen.
Das ist theoretisch selbstverständlich so, aber wie gesagt, das muss man zum gegebenen Zeitpunkt dann neu beurteilen.
Fürs Erste aber haben Axpo und die BKW ihre Nägel bereits eingeschlagen.
Zu dem Buch gehört oft auch ein Schlüsselchen. Das Buch ist mit Stoff bezogen und mit Vorteil liegt es an einem sicheren Ort, etwa unter dem Kopfkissen, das Tagebuch. Liebeskummer, Prüfungsstress und alle anderen pubertären Ergüsse schluckt es ohne zu murren. Doch auch Schriftsteller oder Philosophinnen schrieben und schreiben Tagebuch. Seit neuestem interessiert sich die historische Forschung für diese Dokumente und jetzt ist eine Auswahl davon im Museum Strauhof in Zürich zu sehen. Christina Kapretz.
Als eines der ersten Tagebücher überhaupt gilt das Logbuch von Christoph Kolumbus. Darin beschreibt er die mühselige Überfahrt nach Amerika und die erste Begegnung mit den Indianern. Eine nüchterne Chronik der Ereignisse also. Ganz anders die Tagebücher, die im 18. Jahrhundert aufkamen. Sibyl Gut, Kuratorin der Ausstellung in Zürich.
Da ging es um die Prüfung des Gewissens, um die Prüfung der religiösen Gesinnung. wirklich die Beschäftigung, habe ich Gutes getan heute? War es im christlichen Sinn richtig? Wie könnte ich mich verbessern? Im gewissen Sinn auch eine kleinere Beichte.
Der Prototyp dieser Form von Gewissensprüfung ist das Tagebuch des Zürcher Philosophen Johann Caspar Lavater. Im 19. Jahrhundert, im Zuge der Säkularisierung, verlor diese Beichte an Bedeutung und das Tagebuch diente einem neuen Zweck. Es wurde zum Spiegel. Die Ausstellung im Museum Strauhof zeigt diese Entwicklung sehr anschaulich, etwa anhand des Tagebuchs von Gottfried Keller.
Gottfried Keller sagt ja selbst, ein Mann ohne Tagebuch sei wie eine Frau ohne Spiegel. Und damit meint er natürlich, dass das Tagebuch jetzt wirklich als Reflexionsinstrument dient.
Wer bin ich? Warum bin ich so geworden, wie ich bin? Und was ist meine Beziehung zur Welt? Diese Fragen standen von nun an im Zentrum des Tagebuchschreibens. Speziell wichtig waren und sind Tagebücher für Menschen im Gefängnis oder zu Kriegszeiten. Man denke nur an das wohl berühmteste, das Tagebuch der Anne Frank. In diesen Situationen wird das Tagebuch zum Ventil. Sie will gut
Dialogpartner zu sein, Halt zu bieten, eine Stütze zu sein, einen Ort zu haben, wo man dieses fürchterliche Erlebte deponieren kann, dass man das aufgeschrieben hat, dass es eine Nachwelt auch lesen kann.
Im Museum liegt in einem Schaukasten zum Beispiel die Agenda einer Frau, die am Ende des Zweiten Weltkriegs in Brandenburg lebte und Tag für Tag ihre Schreckenserlebnisse notierte. Von der Nahrungssuche für sich und ihre Kinder bis zu den Demütigungen und Vergewaltigungen durch russische Soldaten. Leider kann man in der Ausstellung in keinem Tagebuch blättern. Zu wertvoll sind die Exponate. Dafür gibt es zahlreiche Hörstationen, etwa den Ausschnitt aus einer Sendung von Radio DRS, in der der Schriftsteller Guido Bachmann von seinem Pubertätstagebuch erzählt.
Das war Motivation, schon dann fast ein bisschen Sucht, festzuhalten, was ich selber erlebt habe. Ich habe nicht reflektiert, sondern ich habe einfach geschrieben, heute das.
Bachmann widerfuhr der Albtraum aller Tagebuchschreiber. Sein Vater brach das Schloss auf.
Das ist einer der grössten Einbrüche in meine Persönlichkeit, die ich erlebt habe.
Das klassische Tagebuch ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Bei professionellen Schreibern ist das manchmal anders. Schriftsteller wie André Gide dachten schon beim Schreiben an eine spätere Veröffentlichung. Die aktuellste Form des Tagebuchs, im Internet nämlich, das Weblog oder Blog, richtet sich explizit an die Öffentlichkeit und schließt in der Hinsicht wieder an die Urform von Christoph Kolumbus an. Auch der schrieb sein Logbuch schließlich nicht nur für sich selbst.
Christina Capriz,